Ja, große Fragen hier im SWR Kulturpodcast auf Ewig Leben. Wer bei Instagram danach fragt, der landet nicht bei religiösen Antworten, sondern bei sogenannten Biohackern. Also sportliche Menschen, die unglaublich gesund leben und einem das Gefühl vermitteln, wir, also auch ihr, könnt das alles schaffen. Über all dem schwebt der Megatrend der Longevity. Also die Idee, unser Leben durch Mittelchen, durch Behandlungen und auch durch zukunftsweisende Erfindungen weit zu verlängern. Manche sagen bis in die Unsterblichkeit. Es ist so ein großes Zukunftsthema dieser Tage und das, obwohl ja der Traum vom ewigen Leben fast so alt ist wie die Menschheit selbst. Und ich habe mich gefragt, wollen wir das überhaupt? Wollen wir ewig leben? Und vielleicht denkt jetzt der oder die eine spontan, ja. Vielleicht denkt ihr nach dieser Podcast-Folge aber auch anders darüber. Das würde mich in den Kommentaren auf jeden Fall später interessieren. Wir haben in dieser Folge einen passenden Gast eingeladen, der das Thema von beiden Enden her bereits durchgedacht hat, als Fluch und als Segen unsterblich zu sein. Er ist Professor für Philosophie an der Alanus Hochschule für Kunst und Gesellschaft und er ist der Direktor der Akademie für Sozialethik und öffentliche Kultur in Bonn. Willkommen bei Was geht, was bleibt, Professor Dr. Martin Bohms.
Ja, hallo, einen schönen Gruß aus Bonn.
Martin, sag mal, wie alt willst du eigentlich werden? Hast du dir da schon mal Gedanken gemacht?
Ich mache mir eigentlich weniger Gedanken über die Dauer meines Lebens oder über das Ende meines Lebens. Ich mache mir mehr Gedanken darüber, über das Leben, was ich jetzt lebe. Und ich glaube, das lohnt sich mehr, als jetzt schon die ganze Zeit schon über das Ende nachzudenken.
Mhm. Es gibt eine Oper, die Sache Makropoulos von Leos Janacek mit der Hauptfigur Emilia. Und Emilia ist 42 Jahre alt. Und das Besondere dabei ist, das bleibt sie auch. Und das geht nun schon 342 Jahre so. Glücklich ist sie damit nicht. Ehrlich gesagt ist sie ziemlich unglücklich, wie du mal in einer deiner Vorträge dargestellt hast. Was ist denn ihr Problem?
Naja, das Problem dieser Frau ist, dass sie eigentlich nach ein paar hundert Jahren alles ausgelebt hat, was ihr Leben ausmacht. Also alles, was sie gerne macht, das hat sie schon hundertmal getan. Sie hat alle Höhen und Tiefen an Gefühlen erlebt. Es ist eigentlich nur noch steril. Es ist die ewige Wiederholung des Gleichen. Und das ist die Idee auch hinter dieser Oper, nämlich zu sagen, wir können uns ja nicht ständig neu erfinden, weil wir die Person sind, die wir sind. Und deswegen droht also irgendwann die ewige Wiederholung. Und da muss man sich schon fragen, ist das wirklich erstrebenswert?
Also ich habe mich, nachdem ich von dieser Oper in einer deiner Vorlesungen gehört habe, habe ich mich auch gefragt, in welchem Alter lebt man denn am besten unendlich? Weil ich sage jetzt mal, wenn wir alle nur Jugendliche wären, dann würde die Welt ja auch nicht weiterkommen.
Ganz interessante Frage. Also diese Oper, auf die du schon angespielt hast, die beantwortet das ja. Also da ist ja das ideale Alter von 42 angegeben. Also nach dem Motto, da ist man noch kräftig und völlig vital, aber auch schon ein bisschen gereift und ein bisschen selbstsicherer geworden. Aber ich glaube, das ist eigentlich ja schon eine falsche Perspektive. Zum menschlichen Leben gehört doch eigentlich, dass wir alle diese verschiedenen Phasen durchmachen. Also die ungestümen Jugendzeiten, die aber auch mit Unsicherheit verbunden sind. Dann eine Reifephase und vielleicht eben auch die Phase, wo wir körperlich etwas eingeschränkter werden im Alter, aber vielleicht eine ganz andere Ruhe, einen ganz anderen Blick aufs Leben haben. Und alle zusammen machen doch eigentlich ein gelungenes, ein glückliches menschliches Leben aus.
Ja, ob das die Biohacker und die Longevity-Befürworter das auch so sehen. Aber es würde mich wirklich interessieren, in welchem Jahr man jeweils dann leben möchte. Forever 29 ist ja auch so ein Ausspruch. So, sag mal, aber wie blickt die Philosophie eigentlich auf diese beiden Interpretationen des ewigen Lebens? Also Fluch oder Segen?
Ja, es gibt natürlich verschiedene Positionen und das ist ja auch in der Geschichte der Philosophie schon seit der Antike debattiert worden. Es überwiegt aber doch eine Perspektive, die sagt, naja, also diese Endlichkeit des Lebens, die gehört zum Menschen dazu. Und das klingt nur so scheinplausibel zu sagen, ja, das wäre doch super, wenn diese sozusagen aufgedrängte Grenze, dass wir sterben müssen, wenn wir die wegbekämen. Man muss sich aber mal überlegen, was das alles bewirken würde. Man kann ja sagen, die Tatsache, dass wir nicht unendlich viel Zeit haben im Leben, zwingt uns auch zu Entscheidungen. Ja, wenn wir alles sowieso nochmal machen können und wenn es schief geht, probieren wir was anderes aus. Wenn das ins Unendliche geht, dann würden wir überhaupt nicht mehr mit der Bestimmtheit leben. Wir würden vielleicht auch das, was wir erleben, gar nicht so sehr genießen können.
Es gibt ja auch von der amerikanischen Lyrikerin Emily Dickinson, gibt es so einen Vers, der, ich finde, so ein bisschen diese Paradoxien dieses Wunsches zusammenfasst. Sie schreibt, that will never come again is what makes life so sweet. Also, dass es nicht wiederkommt, macht das Leben eben so süß. Ne? Also, der Genuss des Lebens ist an Vergänglichkeit der gebunden, verleiht dem Ganzen ja auch Sinn dann demnach.
Ja, also diese Momente, an die wir uns vielleicht auch besonders erinnern, wenn wir über unser eigenes Leben nachdenken oder die wir uns auch besonders wünschen. Man sagt, da war es wirklich für einen Moment lang das volle Glück. Die können nur so glücklich sein, weil sie endlich sind und weil ich auch weiß, das ist kein Dauerzustand, das kann ich auch nicht einfach wiederherstellen. Und deswegen glaube ich, hat sie da vollkommen recht.
Wobei man auch wieder sagen könnte, bei einem längeren Leben können Menschen den Sinn, ich sage jetzt mal in Beziehungen oder ethischen Handeln, einfach noch länger suchen.
Ja, graduell mag das ja stimmen. Aber ich glaube gar nicht, dass wir mehr nachdenken würden oder dass wir mehr Muße hätten, wenn wir mehr Zeit haben. Man sieht das doch auch in der Kultur, in der wir leben, also jetzt noch unter Sterblichkeitsbedingungen. Diese Beschleunigung, dieser Versuch, immer mehr in immer kürzerer Zeit zu erleben, führt ja nicht automatisch zu einem besseren Leben. Ja, das ist ja jetzt schon dieser Drang, wenn wir, solange wir noch sterblich sind, wenig Zeit haben, dann quetschen wir da alles rein, was nur irgendwie geht. Ich glaube, das ist ein Missverständnis. Es geht nicht um die Quantität, es geht um die Qualität des Lebens.
Ja, das ist eine gute Überleitung. Ich habe nämlich in Vorbereitung auf die Sendung beim Rechercheformat Y Collective, da habe ich eine Biohackerin gesehen, Anastasia, 40 Jahre alt. Ich habe mal ihren Tool mitgebracht und sie ist eine, die strikt so einen strikten Plan für ihre Gesundheit verfolgt. Also man hat das Gefühl, es ist auch tatsächlich ein guter Stress, so ein sehr langes Leben sich zu erarbeiten. Bei ihr stehen nämlich jeden Morgen Dutzende Präparate auf dem Speiseplan. Sie hat einen Sensor im Oberarm, der auch noch zusätzlich ihren Blutzuckerspiegel misst.
Ganz wichtig, Resveratrol. Davon nehme ich jeden Morgen 1 Gramm, aufgelöst in Olivenöl. Dann auf jeden Fall Element. Das muss man sehr gut verpacken. Das ist wichtig, damit es keine Feuchtigkeit vom Kühlschrank abkriegt. Jetzt muss ich kurz schlucken. Das ist nicht so geil. Aber ich sehe es als Medizin. Angefangen hat das alles damit, dass ich schon immer es sehr, sehr spannend fand, dass es manche Leute gibt, die sehr, sehr lange jung bleiben und auch sehr lange jung aussehen und andere aber sehr, sehr schnell altern. Es scheint ja so zu sein, dass sich bei manchen Menschen die biologische Uhr schneller dreht und bei manchen langsamer. Und ich fand es faszinierend, habe angefangen dazu ganz viel zu recherchieren.
Ja, ich möchte noch kurz noch dazufügen, also genau, also Frage, ob sich das alles lohnt, da bin ich mir nicht so sicher. Aber sie hat nämlich unterm Bett auch noch eine faltbare Sauna, eine Akupressurmatte mit UV-Maske, eine Anti-Blaulichtbrille und auf dem Nachttisch noch einen Ring, der ihr Schlaf trackt. Also es ist schon krass, finde ich, so, auch irgendwie bewundernswert, dass man so hoffnungsvoll ist und so einen starken Wunsch hat.
Und die Frage ist ja auch, ist das nicht fast schon so eine Besessenheit, so eine Getriebenheit? Die Stimme ist ja ganz jung und da würde man doch sagen, also genieße dein Leben. Und wenn man den Lebenssinn darin sieht, sein Leben biologisch zu verlängern, ja, dann scheint mir das doch eine relativ verrückte Geschichte zu sein. Ja. Wir dürfen nicht vergessen zu leben, vor lauter Besorgnis um das Lebensende.
Ja, es ist ja auch die Frage, auf welches Leben blickt man dann, ich sag jetzt mal, nach 130 Jahren zurück.
Ja, man sollte, glaube ich, lange bevor man da angekommen ist, immer überlegen, wenn es jetzt der Fall wäre und du blickst jetzt auf dein bisheriges Leben zurück, könntest du sagen, es ist ein zufriedenes Leben. Ich habe das Leben gelebt, was zu mir gehört. Das sollte der Maßstab tatsächlich sein. Aber diese reine Verlängerung an sich, die bringt nichts. Also die Langeweile ist ja kein Zugewinn an Lebensqualität.
Und dann gibt's ja noch eine andere Theorie oder eine andere Idee, dass man quasi das Leben, was man gelebt hat, nochmal kurz leben kann, indem man sich einfach verjüngt, ich sag jetzt mal 15 Jahre. Also überhaupt ist ja in der Kulturgeschichte gibt's ja ganz viele Referenzen, ich sag jetzt mal vom ewigen, vom vitalen Leben. Neben Emilia ja auch Oscar Wildes Roman Das Bildnis ist Dorian Gray, wo ja ein Bild anstelle des ewig schönen Jünglings altert. Es gibt auch einen Roman, der kam jetzt im Mai raus. Wir werden ewig jung sein. Also auch so ein Traum der ewigen Jugend. Man muss nur eine Pille schlucken. Ja. Von Maxim Leo ist das Buch und der NDR hat mit dem Autor gesprochen. Und auch da habe ich den Ton mitgebracht. Er ist nicht nur Autor eines Romans, er ist auch Journalist. Und laut ihm ist es auch gar nicht mehr so weit hin, dass diese Idee Wirklichkeit werden könnte.
Optimisten sagen, dass wir in 10 Jahren möglicherweise so ein Medikament haben werden. Andere sagen, vielleicht dauert es noch 50 Jahre. Aber das ist eben nicht mehr eine Frage des Ob, sondern nur noch des Wann sein wird. Das hat mich fasziniert, weil ich gar nicht daran gedacht hätte, dass es zu meinen Lebzeiten möglicherweise etwas werden könnte, was alles verändern könnte. Letztlich bin ich ein sehr neugieriger Mensch und würde halt mal gerne wissen, wie es weitergeht und was danach kommt. Und deswegen war für mich von Anfang an klar, ich würde es natürlich nehmen.
Die Pille macht einen ja jünger. Also quasi man erlebt das dann nochmal durch, was man eigentlich schon erlebt hat.
Ja, und ich glaube, das ist aber auch schon wieder ein Denkfehler. Man erlebt natürlich nicht nochmal etwas. Das ist auch die Vorstellung. Ich glaube, das, was menschliches Leben ausmacht, das ist ja auch die Tatsache, dass wir es nicht komplett planen können. Da gehören übrigens auch die Enttäuschungen dazu. Da gehören auch die Unsicherheiten dazu. Und das sozusagen als Schaden zu betrachten, den ich dann beim zweiten Mal wieder gut machen kann, ja, dann vermeide ich all diese Fehler. Das ist im Grunde eine Vorstellung vom Leben, ja, wie bei einem Videospiel.
Einfach mal, genau, mal wieder gucken, auf Start.
Level man jetzt erreicht.
Ja, ja, wenn es doch so einfach wäre. Ich glaube auch, dass dieses Streben, auch diese ganzen Longevity-Bewegung, dass es einfach so eine moderne Version ist, dieser alten Obsession mit der Jugend und mit der Schönheit.
Interessanterweise ist das ein Phänomen, das hat zu tun mit der Säkularisierung in der Neuzeit, also mit dem Verblassen eines theologischen Weltbilds. In der christlichen Religion zum Beispiel ist es ja so, dass das biologische Ableben eigentlich die Eintrittskarte in das Eigentliche, in das Ewige, in das höhere Leben ist. Unter solchen Bedingungen habe ich natürlich grundsätzlich kein Problem mit meiner irdischen Sterblichkeit. Und interessanterweise, als das dann in einem jahrhundertelangen Prozess doch abgestorben ist weitgehend, als prägendes Gesellschaftsbild, ja, da kam auf einmal die Überlegung, was kommt denn danach? Vielleicht einfach gar nichts. Und dann ging dieser Run los, ne, mit Lebensverlängerungsprogrammen. Das fängt schon im 16., 17. Jahrhundert an, dass solche Visionen dann entwickelt werden.
Du sagst es gerade mit der Kirche, die hat ja wahrscheinlich gar kein Interesse traditionell an der Unsterblichkeit auf Erden, weil ich sage jetzt mal, die christliche Lehre beruht ja stark auf die Idee des Lebens nach dem Tod. Ich sage jetzt mal, in Gegenwart Gottes für die Gläubigen oder eben in der Hölle für die Sünder. Ja. So, das ist ja so ein Angstkonstrukt, worauf ja vieles fußt. Also ist jetzt dann mal anders gefragt, Biohacking und die Longevity-Bewegung stehen so in direkter Konkurrenz zu der kirchlichen Vorstellung?
Naja, also zunächst mal ist es ja tatsächlich tricky, was das Christentum gemacht hat. Nämlich zu sagen, wir machen aus der Not eine Tugend. Also aus der Not sterben zu müssen, das wandeln wir um und sagen, na, das ist gerade das, was wir anstreben sollten, weil es danach erst richtig losgeht, mal etwas vereinfacht gesagt. Der richtige Punkt, den die Kirche hat, auch wenn man vielleicht nicht gläubig ist, ist aber natürlich zu sagen, wir sind doch mehr als unsere biologische Existenz. Das ist ja vielleicht genau das, was den Menschen unterscheidet von anderen Lebewesen. Ja, dass wir zwar biologisch sind, aber der eigentliche Sinn, die Bedeutung unseres Lebens darin nicht aufgeht. Und wenn ich jetzt alles reinstecke, also genau diese Sinn- und Bedeutungsebene nehme und sage, ich investiere das nur in die biologische Lebensverlängerung, dann geht man eigentlich an menschlicher Sinndimension vorbei. Das ist so eine ganz reduzierte Sicht auf den Menschen, die in diesen Bewegungen da zum Ausdruck kommt.
Und dann fand ich es doch interessant, ich bin über eine Studie von Bertelsmann gestoßen, dass selbst bei uns im säkularen Westen, wo ja immer weniger Menschen an Gott glauben, die katholische Kirche verliert jährlich Mitglieder, glauben 2/3 der Deutschen an ein Nachleben, also wie auch immer es aussieht. Das fand ich wirklich sehr überraschend, weil es bei dieser Unsterblichkeit schwingt ja immer, du hast es vorher auch schon angesprochen, so ein Risiko mit niemals Ruhe zu finden, sich immer wieder neu zu erfinden. Dann halt doch lieber so ein selbstkontrolliertes und bestimmtes Weiterleben auf Erden.
Ja, und ich meine, letztendlich muss man ja auch sagen, wir wissen nichts über den Tod. Man muss ja unterscheiden zwischen Sterben und Tod. Sterben ist eine Phase des Lebens, aber der Tod ist natürlich die große Unbekannte. Deswegen haben wir eigentlich gar keine andere Möglichkeit, als auf die Vorstellung vom Tod das zu projizieren, was auch unsere Einstellungen im Leben sind. Das sieht man ganz häufig, also Menschen, die eine übersteigerte Angst vor dem Tod haben und dann alles tun, um das rauszuzögern, die haben häufig auch eine übersteigerte Lebensangst. Die Vorstellungen vom Tod, die wir haben, sind eigentlich ein Spiegelbild unserer Einstellungen im Leben.
Also das bringt mich auch zu meiner These, die wollte ich auf jeden Fall mit dir teilen, dass nämlich die Angst vor dem Unbekannten, eben vor dem Tod, dass das so viele Menschen und so viele Longevity-Anhänger motiviert. Und ich finde, es passt einfach auch zum Zeitgeist dieser Selbstoptimierung und auch der Überwachung, die wir ja uns selber mit den ganzen Trackern und Uhren und so weiter. Ich glaube, deshalb klammern sich die Menschen an ihre irdische Existenz. Ja. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass man mit 120 Jahren immer noch FOMO hat und deshalb nicht gehen will.
Ja, ich glaube, da ist was dran. Es ist die Unfähigkeit der Moderne, mit dem Unverfügbaren umzugehen. Also mit Dingen, die wir per se nicht kontrollieren können, die wir hinnehmen müssen. Und es hat sich da so eine Deutung ausgebreitet, dass dieses Unverfügbare, das Nicht-Kontrollierbare, weil es nicht kontrollierbar ist, schlecht ist und also möglichst abzuschaffen. Und ich glaube, da ist ein ganz großer Fehler. Also eine Welt, die sozusagen völlig widerstandsgrenzen- und schrankenlos ist, die führt ja dazu, dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir hingehen sollen. Im Kleinen haben wir das eigentlich jetzt schon, auch im Zeitgeist. Also diese postmoderne Auflösung von jeglicher Verbindlichkeit. Könnte man sagen, okay, wir sind ja zu allem frei. Das wäre nochmal übersteigert, wenn wir jetzt diese äußerste Bedingung menschlicher Begrenztheit, nämlich die Grenze des Lebens, wenn wir die aufheben würden.
Und ich glaube auch, dass die menschliche Kultur sich vielleicht verändert, wenn der Tod abgeschafft wird. Also ich sage jetzt mal vor, auch diese ganzen Ausdrucksformen wie Kunst, Literatur, Philosophie, die verlieren ja auch dann an Dringlichkeit.
Auf verschiedenen Ebenen sogar verlieren die an Dringlichkeit. Zum einen könnte man sagen, warum soll ich mich denn jetzt mit so etwas wie dem Sinn des Lebens auseinandersetzen? Auch in 100 Jahren habe ich noch Zeit dafür. Also es gibt gar nichts mehr, was uns dazu drängt, uns auch jetzt mal fundamental mit uns selber auseinanderzusetzen. Im Übrigen müssen wir uns ja auch vorstellen, was würde das eigentlich für die Gesellschaft bedeuten, für so etwas wie ein Generationengap, wenn kaum noch Menschen sterben oder gar keine Menschen mehr sterben, allenfalls noch durch Unfälle, dann müssten wir ja auch bei den Geburten massive Kontrollen machen. Wir kennen ja sonst eine Überbevölkerungsproblematik, die alle Dimensionen sprengt, die wir uns heute vorstellen können.
Und das in Zeiten von Ressourcenknappheit.
So also ist es.
Es passt auch nicht zu Zukunftsvisionen der Erde. Also es ist, es ist total interessant, weil sehr alt und dabei glücklich zu werden, ist ja auch eine Frage des Geldes. Also die wenigsten haben jetzt das Geld für die Behandlung und B, so viel Geld, dass sie jetzt noch 100 Jahre munter um die Welt reisen können. Ja. Also Stichwort Altersarmut. Zumal ja auch jeder Flug dazu beiträgt, dass der Klimawandel schneller, stärkere Ausmaße nimmt. Und zudem, es ist eh schon so himmelhoch ungerecht, dass so viele Menschen hungern und nicht älter als 50 Jahre werden, dass ebenso ein paar wenige dann 150 Jahre alt werden. Blendet man da einfach diese Folgen aus?
Die kurze Antwort lautet ja.
Ja.
Das ist ja eine riesige Gerechtigkeitsfrage, dass sich in der Tat eine Wohlstandselite überlegt, wie können wir unser Leben verändern, während Millionen von Menschen an der Hungergrenze ständig um ihr Leben kämpfen müssen und meilenweit davon entfernt sind, solche Überlegungen tatsächlich anzustellen. Wir müssten dann ja auch überlegen, ich mach's mal wieder mit dem Bild der Unsterblichkeitspille, ob es dann nicht auch einen Anspruch gäbe, von allen Menschen auf diesem Planeten zu sagen, ich will auch so ein Ding haben. Wir haben das ja im ganz kleinen Rahmen schon gesehen bei der Verteilung von Impfstoffen, wo man dann auch sagen kann, ja, es kann doch nicht sein, dass jetzt nur die Menschen in den wohlhabenden Ländern profitieren von solchen medizinischen Entwicklungen, während die anderen, die eh schon benachteiligt sind, wieder mal in die Röhre gucken. Mhm. Das wird sich ja verschärfen, wenn wir jetzt so eine Unsterblichkeitsmedizin hätten.
Als Gegenthese könnte man ja dann sagen, dass so technologische Fortschritte langfristig dazu führen können, dass Technologien demokratisiert werden und eben für alle zugänglich sind. Und ja vielleicht auch dadurch, dass Menschen einfach länger leben oder für immer da sind, eben so ein neues Bewusstsein, sag ich mal, für Umweltschutz und Nachhaltigkeit wachsen. Also so eine neue Achtsamkeit für den Planeten, weil wenn es ja jetzt schon bei einigen nicht klappt, den Planeten für kommende Generationen zu erhalten, dann ja wenigstens für sich selber.
Ich habe große Zweifel daran, dass wir über ein solches Mittel wirklich mehr Verantwortungsbewusstsein bekommen. Ich glaube auch nicht in erster Linie, dass es jetzt so ist, dass es gewissermaßen ein Generationenegoismus ist, der sagt, naja, kommt nach mir die Sintflut. Man sieht aber an diesen Fragestellungen, wie ganzheitlich man eigentlich alles revolutionieren müsste, wenn man so eine Lebensverlängerung medizinisch hinbekäme. Wir müssten tatsächlich es schaffen, friedfertig zu werden, nachhaltig zu werden. Alles Dinge, an denen wir aktuell grandios scheitern. Und das ist also eine Utopie, die da aufgemacht werden müsste, die so gigantisch ist, dass ich sie schlichtweg für unrealistisch halten würde.
Und ich muss auch sagen, wenn ich mir da die Zugpferde dieser Bewegung anschaue, ich denke da jetzt an Brian Johnson, er ist ja so eine Ikone dieser Bewegung, zudem Milliardär, muss man sagen, ja. Venture Capital Investor, der ja sagt, dass er bis zu 4 Millionen Dollar jährlich dafür ausgibt, sein biologisches Alter auf 18 zurückzudrehen, und setzt ja auch auf Blutplasma-Infusionen, unter anderem von seinem Sohn. Und da fragt man sich schon, welchem Menschenbild diese Personen eigentlich nachstreben.
Das ist eine Schlüsselfrage in der ganzen Debatte. Wollen wir länger oder ewig leben? Und hier ist ja im Grunde wieder so ein biologistisches Weltbild. Es gibt ja auch so etwas wie ein geistiges Altern. Und das liegt ja nicht nur an körperlichen Dingen, dass wir erschöpft werden, sondern man kann auch geistig erschöpft sein. Und da ist ja auch die Frage, was würde das denn mit uns machen? Würde eigentlich unsere mentale Ausstattung da überhaupt mithalten? Ja, oder kommt da so etwas wie ein Erschöpfungseffekt? Diese Reduzierung bloß auf das Körperliche, als ob ich mit einem jugendlichen Körper sofort alle Möglichkeiten hätte, die ich als 18-Jähriger wirklich hatte. Mhm. Das ist ja eine Illusion. Als 18-Jähriger war ich ja ganz anders drauf. Kriege ich das denn auch zurück? Eher nicht.
Ja, das, was ich auch vorher meinte, also wenn wir alle nur noch Teenager wären, dann würden wir ja wahrscheinlich auch nicht weiterkommen.
Ich weiß auch nicht, ob das erstrebbar ist.
Genau, du sagst es ja, man muss sich ja stets dann auf eine Art neu erfinden, weil sonst lebt man ja nur noch in Wiederholung. Ja. Also und wird zynisch.
Ja, genau. Und da ist eben die Frage, wie oft können wir uns denn neu empfinden? Also machen wir mal ein konkretes Beispiel. Ich könnte ja sagen, ein Leben ohne Fußball, sagen wir mal Borussia Mönchengladbach, ist möglich, aber sinnlos. Das wäre eine Aussage, die sagt, also das ist mir so wichtig, das hat so eine identitätsstiftende Bedeutung für mich, daran orientiere ich mein Leben. Ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht, lassen wir mal außen vor. Irgendwann habe ich aber, wenn ich jetzt so eine Fußballleidenschaft habe, habe ich eben das alles erlebt. Ich habe jede Eckballvariante kennengelernt, jede Situation im Strafraum, im Abwehrzentrum und so weiter. Kann ich dann wirklich hingehen und sagen, okay, das habe ich jetzt oft genug alles hinter mir, jetzt wechsle ich mal zur rhythmischen Sportgymnastik. Mhm. Begeistere mich die nächsten 70 Jahre dafür. Das können wir wahrscheinlich nicht. Also nichts gegen diese Sportarten. Wir können aber nicht einfach unsere Leitinteressen wechseln. Das kann man jetzt, weil nur ein Beispiel, mit ganz vielen anderen Dingen machen. Wir sind halt der Mensch, der wir sind, mit den Interessen, die zu uns gehören, die unsere Interessen sind. Und die können wir eben nicht beliebig wechseln wie unsere Kleider.
Mhm. Ja, wir haben ja auch eine Identität, genau. Ne, die zu uns gehört, und dann auch ein Umfeld, ein soziales Umfeld, was wir geschaffen haben. Menschen, die uns so und so kennen. Wir leben ja auch in Partnerschaften oder in Familien, also gibt auch viele Singles. Was macht das dann auch mit diesen ganzen Konzepten und überhaupt? Ja. Also was bleibt am Ende, wenn man jetzt, sag ich mal, nicht den Wille oder auch nicht den Mut hat, was Neues anzufangen? Also muss man sich dann muss man sich umbringen.
Ja, und das wäre in der Tat eine völlig paradoxe Konsequenz, dass man sich umbringt, weil man das Leben für sinnlos hält. Das ist übrigens ja die Situation auch in dieser Oper, die du am Anfang angesprochen hast. Da kommt ja auch der Wunsch, ich will aussteigen. Ich will wieder aussteigen aus diesem Lebensverlängerungsprogramm. Und man muss sich das wirklich mal konkret durchdenken. Dieser Reflex zu sagen, ja, dann habe ich ja viel mehr Möglichkeiten. Ja, das gilt vielleicht für eine definierte Zahl von wenigen Jahren, aber auf ewig verlängert gedacht, glaube ich auch, wird es fade werden, und wir werden lebensmüde im Wortsinn.
Und naja, und wenn keiner mehr stirbt, dann verlernen wir ja auch die Form, mit so einem sanften und friedlichen Tod umzugehen. Also gestorben wird ja dann nur noch, ich sage jetzt mal, in tragischer Form, bei Unfällen im Krieg oder eben durch Selbsttötung.
Ja, ganz genau. Und der Umgang mit dem Sterben ist ja ohnehin eines der ganz großen Themen, was wir wieder neu lernen müssten. Also wenn man sich anschaut, wie sehr eigentlich das Sterben tabuisiert wurde, also bis hin in den medizinischen Bereich, das ist in den letzten Jahren wieder besser geworden, dass man dann auch aktiv überlegt, wie kann man eine Sterbebegleitung machen. Aber es ist ganz lange Zeit tabuisiert worden und diese Vorstellung, der schönste Tod ist eigentlich derjenige, wo wir aus dem prallen Leben zack einfach umfallen, wenn er denn schon kommen muss. Das sagt ja im Grunde auch was aus. Das war übrigens früher im Mittelalter, in der Antike gab es da durchaus andere Vorstellungen. Da war genau das, dieser plötzliche Tod, den ich gar nicht mitbekomme, da war genau das eigentlich der verfluchte Tod. Weil ich gar keine Chance mehr habe, eine Bilanz zu ziehen, mich einzustellen auf diesen Übergang.
Ich wollte zum Ende hin vielleicht nochmal einen anderen Punkt aufmachen.
Ja.
Wie kommen wir raus aus diesen Gedankenspiralen und wie kommen wir überhaupt, was gibt es vielleicht noch als Gegenkonzept zu dem unendlichen Leben? Vielleicht ist es auch einfach eine positivere Erzählung vom Alter. Also offenbar haben Menschen auch Angst, alt zu werden, ein negatives Bild, auch vielleicht vom Tod. Vielleicht müsste man darüber mehr sprechen. Und ich hatte einen Psychologieprofessor, Hans-Werner Wahl, er ist Direktor des Netzwerks Altersforschung in der Uni Heidelberg, sprechen hören. Und er hat mich das auch in seiner Forschung festgestellt.
Wir können auch was tun, dass wir uns von negativen Altersstereotypen nicht erschlagen lassen. Aus meiner Sicht heißt es aktiv dagegen angehen. Das ist nicht einfach. Aktiv nicht zulassen, dass man altersmäßig stereotypisiert wird. Und wenn man das erlebt, sich auch dagegen wehren. Die heutigen Älteren sind funktionsfähiger, sie sind schlauer, also sie haben höhere Intelligenzwerte, das kann man auch zeigen, das hat viel mit Bildung zu tun, sodass wir hier eigentlich ein sehr positives Bild haben. Also die heutigen Älteren sehen im Mittel ihr Altern plus minus, Ausnahmen bestätigen die Regeln, als ein positives, entwicklungsförderliches, spannendes, auch lange laufendes Geschehen, nochmal ein neues Leben. Und gleichzeitig haben wir aber auch Daten, die uns zeigen, das Bild scheint sich zwar langsam etwas zu verbessern, aber hier hinkt eigentlich unsere Gesellschaft mit ihren Altersbildern noch in ganz gravierender Weise hinterher.
So eine positive Erzählung. Ich glaube, das ist das, was wir brauchen.
Ja, ich glaube, da hat er völlig recht. Das ist ja häufig ein Bild vom Altern, als ob das Altern an sich eine Krankheit sei. Eine Krankheit, die dann zum Tode führt. Und das ist ja wirklich ein problematisches Bild. Es ist ein beträchtlicher Teil unseres Lebens, besteht ja aus dieser Phase. Da kann man drüber streiten, wann die jetzt anfängt, mit wie vielen Lebensjahren. Ist auch sicherlich von Mensch zu Mensch verschieden. Aber das ist ja wiederum so eine eigentlich unmenschliche Blickweise auf das menschliche Leben. Ich könnte ja auch sagen, schon ab Mitte 20 fangen bestimmte Sinnesorgane an, nachzulassen, nicht mehr so scharf zu sein. Fängt das dann schon an mit der Krankheit zum Tode? Im Grunde machen wir uns doch selber runter, wenn wir ein solches Bild tatsächlich haben. Wir müssen tatsächlich diese Idealisierung der Jugendphase einmal hinterfragen. Es ist eine wunderschöne Phase. Aber das Alter ist auch eine wunderschöne Phase, aber nur dann, wenn ich es annehme und auch schaue, was für Erfahrungen, neue Erfahrungen ich mit mir selber dann auch wieder machen kann.
Ich wollte eigentlich auch noch einmal kurz einwerfen, dass ich schon auch beeindruckend finde, wie unerschütterlich dieser Optimismus dieser Bewegung ist, ohne jetzt schwarz malen zu wollen. Ich sage jetzt mal, die Aussichten mit Kriegen, Krisen, Pandemien, Klimakatastrophe sind ja nicht so rosig und dass man dann trotzdem ewig leben möchte. Ne? Ist vielleicht aber auch einfach eine Wirksamkeitsstrategie, das einfach zu überblenden.
Ich glaube, dass mindestens eine gehörige Portion Naivität in diesen Programmen steckt, die krampfhaft versuchen, mit Milliardensummen das Leben zu verlängern. Und in der Tat, machen wir doch das Leben, was wir jetzt haben, besser. Und da gibt es unheimlich viel zu tun. Damit sollten wir anfangen. Und falls wir das irgendwann mal hinbekommen sollten, ja, dann können wir uns vielleicht auch über die Sache mit dem verlängerten Leben weitere Gedanken machen.
Professor Dr. Martin Bohms, danke dir für das tolle Gespräch und den tollen Schlusssatz.
Ja, ich danke herzlich.
Das war's auch für diese Woche mit Was geht, was bleibt, dem Kulturpodcast des SWR. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen und ihr lasst uns wissen, wie ihr jetzt nach dem Hören dieser Folge über den Tod und das ewige Leben nachdenkt. Ihr könnt uns schreiben an kulturpodcast@swr.de. Wir hören uns wieder an dieser Stelle in 2 Wochen. Und bis dahin habe ich einen Tipp aus der Audiothek und natürlich auch für all die anderen Plattformen. Ein Podcast über die Liebe zu schönen Autos und der startet diese Woche. Ich bin Christian Batzlen. Macht's gut.
Wir sind Christiane Weber und Stefanie Schettler vom MDR Thüringen Autogeschichten-Podcast Blechbezaubert.
Wir sind 2 Frauen, die Autos lieben und auf Motorräder stehen. Und für unseren Podcast haben wir Prominente besucht, denen es genauso geht.
Ich sage jetzt in meinem Porsche immer, das ist ja nicht ein Auto, das ist ja für mich ein Designstück mit Motor.
Ich fühle mich wohl im Auto und sicher und das ist mein Rückzugsort. Ich habe schon mehrmals in mein Lenkrad gebissen.
Ein Kopfhörer in meinen Helm gebastelt und den konnte ich immer geil auf der Harley Musik hören.
Wir waren in der riesigen Garage des Werner-Erfinders Rodger Brösel-Feldmann.
Haben mit Panayota Petridou griechische Kinderlieder im Auto gesungen.
Und sind mit Markus Kafka im Porsche durch Berlin gedüst.
Die Geschichten dazu gibt's in unserem Podcast Blechbezaubert. Ab sofort in der kostenlosen ARD-Audiothek.